Seite 17, ne, da.
Nummer 17.
Hinter.
Lass die stören uns nicht, wir können. Ja, später, wenn jemand hier begabt ist, da ihr das, ich habe nicht verstanden, aber habt verstanden trotzdem, wenn jemand begabt ist und das hier machen möchte, das heißt für jede Lektion eine andere Zeichnung, das wäre toll, ne? Aber ich habe nicht die Zeit dafür. Ja, ich habe das ausgesucht, das am besten für alle passt. Aber wenn jemand diese Gabe hat, Zeichnungen machen, weil ich habe, aber dann sind es noch vier anderen Hefte, ne? Auch hier, ne? Das heißt, zum Beispiel Versuchung und Prüfung, welches Bild am besten passen würde. Alles muss man sehr viel denken, ne? Und ne, wenn jemand diese Begabung hat, dann ist toll. Gut. Versuchung und Prüfung. Ja. Das ist so eine Technik, eine pädagogische Technik, die Lehrer oft benutzen, Schülern, ne, schreiben und unterstreichen und so weiter. Das ist alles Teil der Aufgabe, das hier fest in unseren Kopf zu machen. Lass uns das Datum mal aufschreiben da. Heute haben wir den 27.
Was brauchst du? Marker und einen Kugelschreiber?
Ja.
2017. Minus
Martin
kriegt auch. Letztes Mal, das war schon letzten Monat. Dann, ja? Ach, hier schreibe ich. Vor einem Monat. 30. Juli. Ja, ja, ja.
Okay. Ich
hab mir zwei Kapitel geschafft.
So ein Geld.
Ja. Hey, Elia, raus!
Ja. Okay.
Elia, Halleluja! Komm, Onkel, grüße, komm.
Lass uns zusammen diesen Bibelvers dann lesen. Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Matthäus 26, 41. Heute haben wir zwei verschiedene Themen.
Das habe ich schon am Anfang bekommen, dieser Brustkopf.
Zwei.
Ali,
ich bin leise sprechen. Wenn ihr leise sind, dann muss ich auch nicht so stark sprechen. Ne?
Okay. Heute große Gebet
Versuchung und Prüfung sind zwei ganz, ganz verschiedene Themen und werden wir sehen, warum. Auf Seite 18, Versuchung. Das Wort Versuchung hat in der Bibel mehrere Bedeutungen. Hier lese ich mal diesen Abschnitt. Die Verlockung oder der Reiz, das zu tun, was in den Augen Gottes Unrecht ist, ist die meistverbreitete Bedeutung für das Wort Versuchung. Natürlich werden auch das Wort Versuchung manchmal in anderen Zusammenhängen bedeutet Verfolgungen, Kämpfe und Prüfungen, aber dann ist es nicht so ganz genau. Ne? Genauer ist in diesem Sinn, wenn der Teufel uns angreift und versucht, dass wir sündigen. Warum ist überhaupt möglich, dass wir sündigen? Wäre es nicht alles einfacher, wenn es für uns unmöglich wäre, dass wir sündigen? Aber die Möglichkeit geschieht aufgrund der Freiheit. Wenn viele sagen, warum gibt es böse Menschen und so, warum tun die böse Menschen böse Sachen, warum verbietet es Gott es nicht oder warum stellt Gott nicht seine Engel um den Bösen herum, dass sie das dann nicht tun oder so, dann wären die Menschen nicht frei. Dann könnten die Menschen auch nicht ausdrücken, was in ihren Herzen ist und könnten auch nicht gerichtet werden. Nur durch die Chance zu sündigen besteht auch die Chance, dass wir das Böse besiegen, dass wir Widerstand leisten und das nicht tun und so auch beweisen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir zu den Guten gehören. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wer ist schuld? Ist wichtig, uns zu fragen, wenn jemand jetzt was Böses tut, wer ist daran schuld? Weil man könnte sagen, ja, der Teufel, der verlockt uns, der Teufel, der versucht uns und der ist an allem schuld. Ne? Er hat es doch so eingefädelt, er hat es doch gearbeitet, dass wir das tun, aber die Versuchung kommt aus unserem Inneren. Ne? Der Teufel, der arbeitet mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken. Aber im Endeffekt, wichtig ist die Schuld. Das heißt, die Schuld, die wir oder die Menschen im jüngsten Gericht, im jüngsten Gericht geht es darum, zu sagen, wer war schuld in jeder Situation. Wenn jemand was Böse getan hat, wenn jemand ein Verbrechen gemacht hat oder wenn jemand andere Menschen verletzt oder was übel gegen andere Menschen gemacht hat, wer ist daran schuld? Wer wird dafür auch bestraft? Ne? Das ist wichtig. Wer ist schuld? Wer das getan hat. Und der Teufel, der kommt, der flüstert sozusagen in unserem Ohr, tue das, tu jenes. Ne? Wie wir schon letztes Mal gesehen hatten, der Teufel hat gesagt, ja, ich bin dein Freund, ne? Ich will, dass du jetzt viel Lust hast, viel Glück hast. Ne? Komm, wie wär's, wenn du jetzt das tust oder jenes und ein bisschen Ehebruch oder Unzucht oder ein bisschen Geld klauen, so eine Bank überfallen, das wäre toll, dann hättest du viel Geld, du wärst glücklich und so, lass uns das tun. Ne? Er sagt das in unseren Ohren. Und aber wenn jemand das dann tut, dann ist diese Person schuld und nicht der Teufel. Weil der Teufel, er nimmt nicht unsere Hand und macht das Böse. Nein, er sagt nur in unserem Ohr, er bewegt keinen Finger. Er sagt es nur, er flüstert. Er schmückt. Ne? Und interessant, dass danach, nachdem wir das machen, das wissen wir aus eigener Erfahrung, dann kommt der Teufel und sagt, du Böser, wie konntest du das machen? Du taugst nichts, ne? Nachdem wir das gemacht haben, ne? Und bevor, oh, das ist toll, ne? Der arbeitet so, er ist wirklich mies, ne? Er ist wirklich hinterhältig, ne? Wichtig ist, dass wir das wissen. Wenn wir was Böses tun, dann sind wir selber schuld. Das heißt, wir werden bestraft werden, wenn wir nicht in Jesus glauben. Wenn wir in Jesus glauben, dann können wir Vergebung suchen etc. Okay. Begierden. Begierden sind Motivationen in unserem Innersten, die uns rufen, dass wir was brauchen. Wir brauchen zum Beispiel Essen. Ist eine Begierde. Wir wollen essen. Wir haben Hunger. Ne? Das ist wichtig. Wir müssen unseren Körper ernähren. Aber der Teufel sagt, siehst du, der Essen ist so gut. Ne? Essen schmeckt so gut und so. Und das bringt so viel Befriedigung, wenn du isst. Wie wäre es, wenn du jetzt noch einen Teller irgendwas isst, noch eine Pizza isst oder noch ein Teller Fleisch oder so, ne? Über den Bedarf hinaus, ne? Das ist doch so gut, schmeckt doch so lecker und so. Das heißt, der Teufel, der versucht, dass wir die Grenzen überschreiten, dass wir, oder zum Beispiel jetzt, Beziehungen zwischen Mann oder Frau in der Ehe sind gut gesegnet von Gott, aber der Teufel sagt, ne, überschreiten diese Grenze, ne, ist ein Beispiel. Der Teufel, der möchte auch, dass wir die Grenzen überschreiten, die Begierden. Er nutzt unsere Bedürfnisse, um uns zur Sünde zu locken und den Rahmen sprengen. Darum müssen wir auch unsere Begierden kontrollieren. Müssen auch denken, muss ich so viel essen oder muss ich das haben, muss ich das kaufen, muss ich, dass wir wirklich nachdenken, bis wohin brauchen wir die Sachen. Versuchungen haben einen Ablauf, sehr interessant, einen Ablauf. Die Versuchungen geschehen nicht auf einmal, das heißt in einem Augenblick, wenn wir geblinzelt haben und dann bumm, haben wir gesündigt. Nein, Das fängt langsam an. Das hat so einen Anfang, einen Mittelpunkt und eine Auslösung. Die Sünde, die Versuchung, Anreiz durch die Sinne. Zuerst durch die Sinne, durch irgendwas, was wir sehen, was wir hören, das wir riechen, das wir schmecken, das wir fühlen. Ne, kommt der Gedanke, oh, das sollte ich jetzt essen oder das sollte ich jetzt haben oder kommen die Gedanken in unseren Kopf. Und dann kommt die Verlockungen. Der Teufel sagt, ja, hol dir das, weil der arbeitet mit irgendwas, was da in uns ist. Das ist die Begierde, der Wunsch, die Lust. Und plötzlich entsteht, Nummer 3, die Lust. Wenn unsere Seele sagt, ja, das will ich, das möchte ich tun, das möchte ich haben. Bis hier kann die Sünde noch abgewendet werden. Bis hier können wir noch sagen, nee, dagegen halte ich, wechsle jetzt meine Gedanken, ich vergesse das, was ich gerade gedacht habe, ich denke an was anderes, ich denke an, ne, jeder kann sich irgendwas ausdenken, woran er denkt, dass man das ausschalte, weil man kann die Gedanken nicht ausschalten, aber man kann die austauschen, ne? Man kann an was anderes denken, so dass, ne, wir können nicht in zwei Sachen gleichzeitig denken. Und wenn wir jetzt was anderes denken, dann schalten wir das andere Gedanken aus. Und dann können wir irgendwie uns was ausdenken, was wir, sagen wir so, parat haben. Ja, wenn ich versucht werde, dann denke ich an zum Beispiel an einer ganz hässlichen Frau, ne? Ein Mann zum Beispiel, ne? Wenn er versucht wird, an einer schönen Frau zu denken, dann denkt er an einer ganz hässlichen zum Beispiel, ne? Eine Art, wie man das andere Gedanken vergisst oder ne? Jeder kann sich was ausmalen, woran er denkt, wenn er versucht wird, dass diese Reihenfolge jetzt nicht zu Ende kommt, weil bis in diesem Punkt ist es noch keine Sünde. Ne? Versuchung ist nicht Sünde. Nur, wir müssen sie eliminieren. Ne? Wenn wir jetzt sagen, ja, denken darf ich. Nee, man darf nicht denken. Weil die Versuchung, die kommt, ohne dass wir die wollen. Die kommt von...
Fall.
Die fällt auf uns. Die fällt auf uns. Und aber wenn wir sie dann Raum schenken in uns und sie dann nähren und dann, ne, oh, das ist so toll, daran zu denken und so. Okay, dann sind wir schon auf Nummer 3 hier. Fast haben wir schon die Sünde gemacht. Das heißt, wir müssen sagen, nein, daran will ich nicht denken. Ich will das vergessen. Ich schneide das ab in meinen Kopf. Und dann können wir das noch abwehren. Und wenn dann, wie Jakobus 1,15 sagt, die Geburt der Sünde oder Jakobus 1,15b, die Erfüllung der Sünde. Das heißt, dann geht's weiter, bis wir irgendwas tun. Eine Tat machen, die dann beweist, dass wir schlecht sind, dass wir böse sind. Und dann haben wir auch die Schuld. Ne? Die kontinuierliche Ausübung von Sünde hat den geistlichen Tod zur Folge. Ne? Sünde ist ganz schlimm, hatten wir schon sehr oft gehört. Und wenn wir jetzt ständig fallen, diese Versuchung nachgeben, dann wird es zu einer Gewohnheit. Dann verschmutzt es sie. Sünde verschmutzt unsere Seele. Und wenn wir die Sünde tun, dann werden wir immer schuldiger und wir sterben geistlich. Der Geist Gottes weicht von uns und dann werden wir immer weiter entfernt von Gott, bis wir dann, wie Jesus gesagt hat, abgeschnitten werden vom Baum. Wenn wir diesen schrecklichen Prozess verstehen, können wir uns auch vor Sünde schützen. Das heißt, wenn wir verstehen, wie das hier funktioniert, darum habe ich es auch erklärt, diese Reihenfolge, dass wir merken, oh, da ist eine Versuchung in Gange. Lass mich das mal abschneiden, sonst, ne, passiert was Schlimmes. Versuchung ist nicht Sünde. Ne? Okay, sie müssen hier in Keim ersticken. Neugeborene Christen bekommen Kraft, Sünde zu meiden. 1. Johannes 3, Vers 6. Könnte das jemand bitte aufschlagen? 1. Johannes 3, Vers 6. Sind wichtige Bibelverse, die über die Sünde handeln. Ganz, ganz wichtige. Okay, die Schwester Nelly hat es schon. 1. Johannes 3, 6.
Wer in ihm bleibt, der sündigt. Wer sündigt?
Ne? Ganz starker Vers. Eine starke Botschaft. Wer in Sünde lebt, hat Gott nicht kennengelernt. Wer die Sünde liebt, wer mitmacht mit dem Teufel, ne, in seinen Art und Weise, der kennt Jesus nicht. Wer Jesus kennt, der bekämpft den Teufel, der macht damit nicht, er macht nicht mit in diesem System. Wir sind nicht frei von unabsichtlichen Sündigen. 1. Johannes 2, 1. Wir sind nicht frei. Das heißt, könntest du das mal bitte lesen? 1. Johannes 2, 1. Eine Seite links oder so, ne?
Eine Seite nach links.
Ja.
Erster was? Johannes?
2, 1.
Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nichts. Und wenn jemand sündigt, so haben wir ein bei dem Vater.
Wir haben hier irgendwelche Sünden, wo die davon nicht loskommen.
Ich sage mal so, in Brasilien habe ich das erlebt, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren und in der Gemeinde kommen, dann werden sie frei von Süchten. Und hier in Deutschland ist das weniger der Fall. Die Menschen kommen zur Gemeinde, die wollen sich zu Jesus bekehren, aber sind noch nicht frei von Süchten. Wo liegt denn das Problem? Weil man hier in Deutschland, ich sage mal so, zu wenig betet, weil man den Glauben zu lau nimmt, die Sünde nicht so ernst nimmt und dann haben die Leute auch zu wenig Kraft, um dagegen zu halten, gegen die Sünde. Weil die Kraft kommt auch von Gott. Die Kraft kommt von Gott und Gebet. Das heißt, wenn man erzählt, hier in Deutschland erzählt, dass in Brasilien Leute stundenlang pausenlos beten. Und ganz, ganz viele Menschen machen das. Wenn die Leute das hier nicht glauben. Ne? Aber warum werden dann die Leute in Brasilien befreit, wenn sie Süchten haben und hier nicht? Ne? Weil die hier was beten, okay, lass uns beten, Gott, danke für diesen Tag, Amen. Dieses Gebet befreit niemand von der Sucht. Ne? Das heißt, wenn man sich jetzt wirklich hinknien würde und flehen vor Gott und weinen, ne? Was heißt flehen? Heißt schreien, heißt mit ganzem Herzen bitten und sagen, Gott, befreie mich hier und ich stelle mich nicht auf von meinen Knien, bis du mich befreit hast. Ne? Und wenn es jetzt Stunden dauern soll, ne? Aber die Leute machen das nicht und dann gehen ihr Leben lang immer, oh, ne, wäre es toll, wenn ich befreit wäre oder so. Ne?
Ja, das Gebet muss auch richtig sein von Gott. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Ob jetzt viel beten oder wenig beten.
Ja, es gibt Leute, die ganz falsch beten. Also, ne?
Für mich ist auch, ich kann nicht stundenlang beten, muss ich sagen. Wenn ich bete, dann bekenne ich aus dem Herzen.
Der Glaube muss so, dass man dran glaubt, glaube ich, und dass es umgesetzt wird.
Das muss auch richtig sein.
Genau. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Das heißt, es gibt Zeiten, wo ich wirklich mich hinknie und dann eine Stunde bete. Und es gibt auch andere Zeiten, wo ich nur ein paar Minuten bete oder so. Die Frage von der Schwester Nashma, ne, war in dieser Richtung, warum werden die Menschen nicht befreit von Süchten, ne, wenn es hier steht, dass Gott uns Kraft schenkt. Er schenkt die Kraft steht zur Verfügung, aber die Menschen nehmen diese Kraft nicht in Anspruch, weil sie sie nicht genügend hingeben zum Glauben und zum Gebet. Ne. Die nehmen das immer so leicht, ne, weil auch in Deutschland die Kirchen, die religiösen Kirchen haben auch diese Idee verbreitet von dieser Gnade, ne? von dieses leicht Leitglauben, ne? Dieses ich sag mal so Sahneglauben wie auf dem Kuchen so ein bisschen, ne, ein paar, ne, auf dem Kuchen so und dann geht's dann natürlich nicht. Diese Leute sind gewöhnt an so ein Kuschelglauben, ne? Ne? Das heißt, wenn sie wirklich hart auf hart gehen würden und sagen, nee, ich bete so viel und mit den Geschwistern zusammen und so lange und so viel, bis ich befreit werde, ne? Wenn sie wirklich spüren würde, dass es schrecklich ist, dass diese Sünde ein quasi wie ein Pakt mit dem Teufel ist, quasi, ne? Übertreibt das nicht. Aber wenn jemand süchtig ist, dann ist er ein Sklave. Und wenn jemand ein Sklave ist und ich würde sagen, du hast eine Chance, nicht mehr Sklave zu sein, du musst dich nur beten, bis du befreit bist. Dann würde jeder, der wirklich ein Sklave ist, im Sinne, ne, wie früher, wo die Menschen gefesselt waren und so arbeiten mussten unter Peitsche oder so, früher würde jeder Sklave sagen, oh, das will ich unbedingt, ne, wenn ich jetzt 24 Stunden beten würde, um befreit zu werden, dann würde ich das tun. Aber die Leute sind heute Sklaven von Süchten, aber die Die nehmen das nicht so ernst, dass sie ein Sklave sind. Die denken, dass sie das selber entschieden haben. Die denken, das ist gut. Natürlich ist das ein bisschen, macht ein bisschen Spaß, jetzt Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen oder Zigaretten zu rauchen oder so. Es hat auch ein bisschen, sagen wir so, es bringt auch ein bisschen was, fühlt sich ein bisschen besser, wenn man das tut. Aber die Menschen haben das nicht das Bewusstsein, dass sie versklavt werden vom Teufel, wie zum Beispiel jetzt ein Pferd, was läuft von einer Kutsche und freut sich, weil vor seinen Augen eine Rübe steht. Kennt ihr das Bild, ne? Von dem Pferdekutscher, der mit einem, so eine Angel, so eine Rübe hält vor dem Pferd, ne? Und er denkt, wow, ich werde jetzt eine Rübe essen, und dann geht er immer vorwärts, ne? Und ungefähr so die Menschen mit den Drogen und so, und der Teufel sagt, komm, ne, du wirst dich freuen und so, nimm ein bisschen Drogen, und die Leute merken gar nicht, dass sie vom Teufel geritten werden, dass sie ihr ganzes Leben kaputt gemacht wird vom Teufel. Ne? Und das sehen wir sogar in den Gesichtern der Menschen. Man läuft auf die Straße und man sieht sogar in den Gesichtern der Menschen, wie kaputt sie gemacht werden durch diese Sachen. Ne? Die drei Richtungen. Die Versuchung kommt nicht von Gott. Aus drei verschiedenen Richtungen werden wir angegriffen. Erstens vom Teufel, zweitens von der Welt und drittens von unserem Fleisch. Ist total wichtig, dass wir diese drei Richtungen der Versuchungen kennen. Und die werden wir in den nächsten drei Lektionen thematisieren. Heute haben wir die Lektion Nummer 3 und 4. Das heißt, wir werden in der Lektion Nummer 4, 5 und 6 diese drei Feinde oder diese drei Verlockungen studieren. Okay, jetzt ein Themawechsel. Völlig von Südpol nach Nordpol. Okay? Prüfung. Ich möchte das einfach betonen, dass Prüfung völlig was anderes ist. Weil die Versuchung ist die Verlockung zur Sünde. Der Teufel will, dass wir sündigen. Gott will das in keinem Fall, weil Gott ist heilig und er möchte nicht, dass seine Kinder sündigen. In keinem Fall. Gott hat keinen Spaß, wenn wir sündigen. Überhaupt nicht. Aber er schickt uns Prüfungen. Prüfungen. Die sind aus Gott. Und er hat ein völlig anderes Ziel, unseren Glauben zu erproben oder uns zu erproben. Ja, wie zum Beispiel, ein sehr direkter Beispiel, Abraham, als Gott ihm gesagt hat, geh hin und opfer deinen Sohn Isaac. Das war sehr direkt. Ne? Gott hat gesagt, Abraham, ich will dich jetzt auf die Probe stellen. Ganz direkt, und er wusste das. Ne? Jetzt ein bisschen lächerlichen Beispiel. Einmal haben wir also eine Prophetin kennengelernt, und sie ist zu uns gekommen, hat gesagt, Gott hat mir zu euch geschickt, um euch euer Geduld zu prüfen, euer Glauben zu prüfen. Und dann hat sie uns schikaniert. Okay, das war jetzt ein extremes Beispiel. Hoffentlich passiert euch nicht sowas. Aber okay, das ist ein kleiner Witz, dass wir ein bisschen entspannen. Aber sehr häufig sind diese Prüfungen nicht so offensichtlich wie Probleme oder Probleme oder Schwierigkeiten, Verfolgung, alles was Gott erlaubt in unserem Leben, um die Echtheit unseres Glaubens zu beweisen. Stefan, du hast noch nichts gemacht. Psalm 139, Vers 23, hier auf Seite 19. Ganz laut.
Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine.
Halleluja. Ne? Gott soll uns prüfen. Gott soll uns prüfen. Bitte aufpassen mit solchen Gebeten. Bitte aufpassen. Das sind gefährliche Gebete. Weil wenn wir nicht stark sind im Glauben und sowas beten, dann wird es unangenehm. Gott erhört Gebete. Das ist kein Spiel. Gott erhört Gebete. Das heißt, wenn David sowas gesagt hat, war er wirklich ganz intim mit Gott. Wir sollen die Prüfungen nicht selber bitten. Sagen, Gott, prüfe mich. Ne? Nur wenn wir jetzt so lange mit dem Herrn sind, dass wir das machen können. Dass wir das machen können. Ich kann das für mich nicht garantieren heute. Wenn mich Gott wirklich in die Mangel nehmen würde, ob ich überleben würde, weiß ich nicht. Ich hoffe ja, Und sicher ja, aber weil Gott uns auch nicht prüft, mehr als wir können. Gott erlaubt das Böse, aber er wünscht sich in keinem Fall, dass wir sündigen. Rassan, würdest du bitte hier diesen Satz lesen, geprüft durch Leiden, den ersten Satz.
Es ist nicht wie zu meinen, das sollte nicht leiden. Wenn jemand so denkt, wird er vielleicht vom Glauben abwandern und Prüfungen kommen. Leid ist das Mittel, wodurch der Glaube gereinigt und befestigt wird. Die Liebe zu Gott wird demonstriert anhand der Bereitschaft, sein Reich zu leiden. Gott ermahnt uns, Prüfungen zu erwarten. Leben mit Jesus ist kein Ferienlager, sondern die Front. Wir sind nicht immunisiert gegen Prüfung. Das auch noch?
Ja, lies bitte die Zeugnisse.
Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Johannes 16, 33. Und wenn ich auch wandert im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten. Psalm 23, 4.
Ja. Einige sagen, wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann wirst du deine Probleme los und dann wird dein Leben viel besser. Stimmt auch teilweise, ne? Werde ich gleich erklären, was ich damit meine. Und es gibt auch Gemeinden, die das auch fördern, die in den Gottesdienst immer solche Lieder singen. Gott segne dich und Gott schenke dir Frieden, Gott helfe dir, und dann die Predigt auch so, Gott will helfen, dass du ein besserer Mensch wirst und so weiter und so weiter. Alles ganz richtige Sachen. Aber falsch ist, wenn man nur das sagt. Weil meine Erfahrung ist so, dass die meisten, es steht nicht in der Bibel, aber dass die meisten Menschen, die zu Jesus kommen, zuerst einmal viele Wunder erleben, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Ich sehe das so, dass Gott uns zeigen möchte, dass wir, dass er existiert. Er will uns beweisen, dass er existiert und dass er Wunder tun kann. Aber nachher, wenn wir das dann wissen, okay, Gott existiert, er tut Wunder, dann kommt die nächste Phase, wo er dann prüft, ob wir glauben, dass er Wunder tun kann. Und dann schickt er uns Probleme. Weil wir dann beten müssen und sagen, Gott, löst dieses Problem. Und dann löst er auch das Problem. Dann zeigt er uns, okay, er kann Probleme lösen. Aber er kann nur Probleme lösen, die existieren. Das heißt, jetzt musst du erst ein Problem sein. Und dann ist so eine andere Phase des Lebens. Und das Leid, habe ich hier thematisiert, Leiden ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und wir sollen bewusst sein. Irgendwann kommt Leid oder Verfolgung oder Schwierigkeiten bei den Finanzen oder irgendwas kommt oder Krankheit, wo Gott uns prüft. Und dann würden viele Leute abfallen und sagen, wenn mir Gott nicht hilft, wenn mir Gott nicht heilt, wenn mir Gott mir das Geld nicht gibt, dann existiert er nicht, wenn er das nicht tut. Und das ist falsch, dieser Gedanke ist falsch. Weil er hat es schon demonstriert, er hat es schon bewiesen, früher. Jetzt ist die Zeit zu vertrauen, fest zu bleiben. Nächster Punkt, Stärkung durch Prüfungen. Prüfungen sind unausweichlich und wir müssen uns auf sie einstellen und vorbereiten. Das heißt, wir müssen wissen, okay, Prüfungen werden kommen. Wie reagieren wir? Das ist wichtig. Was will Gott durch die Prüfung? Unsere Charakterzüge zu entwickeln, wie zum Beispiel Geduld. Oder manchmal passiert auch, dass die Feinde Gottes uns angreifen und durch unsere Reaktion, dadurch, dass sie sehen, dass wir ausgeglichen werden, dass wir nicht ausrasten, dass wir vertrauen, dass denen den Mund gestoppt wird, ist auch ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, so wie Feuer Gold reinigt, so ähnlich wir durch die Prüfungen werden geistlich gereinigt. Wir lernen ausharren, wir lernen Vertrauen, festbleiben. Nächster Punkt, Freude in Prüfungen. Wie reagieren wir auf Leiden und Prüfungen? Es kann natürlich zwei verschiedene Reaktionen geben. Bitterkeit, Selbstmitleid, Klagen oder die andere Möglichkeit, danken. Ganz schlimm, wie kann jemand danken für die Probleme, Prüfungen und so weiter. Aber das lehrt die Bibel. Wer hat noch nicht gelesen? Schwester Naschma, Jakobus 1, 2, hier auf nächstes.
Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfecht geratet.
Das ist ein Befehl, hier steht es im Imperativ. Achtet es für lauter Freude, lauter, sehr viel Freude. Das heißt, so sollen wir uns einstellen auf die Prüfung. Warum ist das so? Weil wir nicht verstehen oder oft nicht verstehen, was Gott mit der Prüfung will. Und darum werden viele dann entmutigt. Sagen, warum? Aber wenn wir jetzt die Bibel lesen und uns Gedanken machen, warum passieren die Prüfungen, wissen wir, dass Gott immer ein Ziel hat. Gott hat immer ein Ziel. Gott schläft nicht, er ist nicht unaufmerksam auf unser Leben. Nein, er hat immer ein Ziel. Und darum können wir es wissen und dass dieses Ziel auch gut ist, gut auch für uns ist, gut für sein Reich ist. Und nicht immer, was gut ist, ist auch lustig. Das müssen wir unterscheiden, weil wir haben diesen Gedanken, alles was gut ist, muss auch toll sein. Aber nicht immer ist das so. Es gibt viele gute Sachen, die nicht gut schmecken, zum Beispiel als Medizin, Medikamente, muss nicht immer gut schmecken, dass es auch wirkt, viele Medikamente schmecken schlecht, und tun den Körper gut. Und so auch vieles, was in unserem Leben passiert, schmeckt nicht gut oder ist nicht toll, aber es tut unseren Geist langfristig gut, dass wir irgendwie wachsen und stärker werden. Lass mal sehen, wer hat noch nicht, Bessner. Römer 5, 3 und folgendes.
Aber nicht nur, dass ihr stand.
Halleluja. Das ist auch so eine Steigerung, eine Steigerung. Bedrängnis bewirkt standhaftes Ausharren. Und das bewirkt die Bewährung. Und die Bewährung bewirkt Hoffnung. Das ist immer weiter. Man wächst immer weiter. Das sind quasi Stufen des geistlichen Lebens sozusagen. Man soll wachsen, man soll weiterkommen. Und das alles passiert auch teilweise durch die Prüfungen. Am besten ist, wenn wir von uns aus glauben. Weil Glauben heißt Vertrauen an Gott. Und viele Leute beten, Gott schenke mir mehr Glauben. Aber Gott kann das nicht direkt geben. Gott kann nicht hier rein in unser Herz kommen und uns Glauben schenken. Das kann er nicht. Das ist eine Sache, die er nicht tun kann. Er kann ganz, ganz viele Sachen, aber das kann er nicht. Warum? Weil Glaube muss aus unserem Herz kommen. Vertrauen an Gott. Weil wir keine Maschinen sind, die Gott programmieren können. Sonst hätten wir keine Freiheit. Wenn Gott sagen könnte, ich werde in den Herzen von dieser Person jetzt viel Glauben geben, dann wäre denn die ganze Sache nur ein Theater. Dann wären wir Maschinen, dann wären wir Roboter. Das heißt, Gott verlangt von uns. Er sagt, bitte glaub an mir, aber wir müssen selber glauben. Aber wenn wir beten, Gott schenke mir mehr Glauben, was tut dann Gott? Er schickt uns Prüfungen. Und dann werden wir mehr glauben. Aber wir haben eine andere Alternative, die ist von selbst glauben. Sagen, Gott, ich vertraue dich. Von mir aus. Ohne die Prüfungen. Ich weiß, dass du die Wahrheit bist. Und komme, was es wolle, du bist die Wahrheit. Und in Kinder.
Matthias! Hier sind wir. Hallo, Bruder Matthias, komm. Hast du
ein
Heft noch?
Ja, okay. Versteht ihr, was ich meine? Diese, wenn wir von uns aus entscheiden, ich will glauben. Ich werde glauben. Das kann man nicht zumachen. Leider.
Das die Schande raus.
Ja,
raus.
Das regt er doch nicht.
Klingt das wie die Schande. Die müssen raus.
Ja, die Ehen müssen auch raus. Das stimmt sogar. Die sind sogar auch noch orientierungslos.
Sejana, würdest du Offenbarung 2, 10 bitte lesen?
Das hast du behalten, schreibst du deinen Namen drauf.
Darf ich ja behalten?
Ja.
Gar nicht, der Herr ist
schenkt dir. Ich fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel...
Wo bist du denn, Sejana?
Offenbarung 2, 10. Hier, auf der 21. Unten.
Seite 21.
Ja, ja. Okay. Hast du sie?
Ja.
Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung 2, 10.
Amen. Amen. Ne, dieser Vers sagt schon so vieles darüber. Ne? Die Krone des Lebens und so weiter. Gott wird uns für diese Leiden, die wir erleiden, belohnen. Ich sage mal so, ich benutze dieses Wort belohnen, ist vielleicht nicht hundertprozentig perfekt, aber dieses Leid ist nicht umsonst. Alles, was wir für Gott leiden, ist nicht umsonst. Das zeigt unseren Glauben und Gott freut sich, wenn wir bereit sind, für ihn zu leiden. Und,
aber belohnen ist doch gut,
ja.
Ist doch richtig.
Ja. Ja.
Weil Hiob, ich erinnere mich an Hiob, Hiob wurde doch belohnt 1000-fach mit dem, was er
gekriegt
wurde. Ihm wurde alles genommen, und ihm wurde alles genommen, Kinder, Familie, Frau, alles. Ihm wurde alles genommen, aber das, was er bekommen hat, das war viel und das war sein Vertrauen auf Gott. Also wurde er ja belohnt.
Ja, ja. Es gibt so ein tolles Sprichwort, Gott schuldet uns nichts oder Gott schuldet niemand irgendwas. Ne? Alles, was wir für Gott tun und geben, kommt irgendwie zurück. Ne? Heute oder später. Der letzte Satz. Gott erlaubt die Prüfung, aber nur im Rahmen unserer Kraft. Wenn man stärker geprüft wird, bedeutet es auch, dass Gott in uns große Kraft sieht. Ne? Wenn die Prüfung stark ist, kannst du auch sagen, danke Gott, dass du in mir so viel Kraft siehst. Ich sehe die nicht, aber danke, dass du sie siehst. Ne? Ne? Halleluja.